Gerne lese ich noch einen Text zur Predigt. Wir finden ihn in Matthäus 5, Verse 21 und 22. Und da heißt es nach Hoffnung für alle: Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Es ist mir eine Freude, heute hier zu sein. Ich bin ja kein ausgebildeter Theologe. Und so liegt es mir näher, Gottes Wort mit in den Alltag hineinzunehmen und auch genau dort zu mir sprechen zu lassen. Gottes Geist hat so viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen, uns zu begegnen, uns zu erleuchten, uns anzurempeln oder über etwas stolpern zu lassen, ob im wahrsten Sinne des Wortes oder im übertragenen Sinn. Mein Ziel ist es, dir einen Gedankenanstoß mitzugeben, eine Ermutigung. Ich freue mich, mit euch in der Predigt über ein Thema nachzudenken, das mich persönlich bewegt. Ich möchte es gerne mit euch teilen. Zwischen Siegen und Versagen hat sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun. Ich könnte mir vorstellen, mit deinem auch. In Sprüche 24, Vers 16, da steht: Ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Das heißt also, auch bei Jesu Nachfolgern läuft nicht alles immer wie am Schnürchen. Sonst würde ein Gerechter ja nicht fallen. Kennst du Situationen, in denen du dich als Sieger fühlst? Die Arme hochgestreckt und vor Freude und Glück erstrahlst? Die Heldenbrust so richtig nach vorne gestreckt und, auch wenn man es kaum zu sagen wagt, ein bisschen stolz auf dich selber bist. Du hast gewonnen, vielleicht sportlich, in einem Spiel oder in einer schwierigen Diskussion, bei einer Wahl, wo auch immer ein Sieg möglich ist. Jeder Sieger kennt aber auch Versagen oder Verlieren. Genau wie beim Siegen kann man eben auch im Sport, im Spiel, in einer Debatte oder bei einer Wahl verlieren. Wo sind dann die hochgestreckten Arme? Sie werden zu hängenden Schultern. Wo bleibt das freudenstrahlende Gesicht? Es verwandelt sich in eine missmutige Miene. Wo bleibt die Heldenbrust? Sie wird ganz klein und lässt kaum noch Platz zum Atmen. Ich möchte mit euch eintauchen in das Leben einer Person, die wir alle gut kennen. Bevor ich euch den Namen nenne, gebe ich ein paar Adjektive zu dieser Person bekannt. Beginnen wir mit den positiven Eigenschaften. Diese Person ist herzlich, talentiert, wenn nicht sogar hochbegabt, loyal, motivierend, reumütig, mitfühlend, von Gott geliebt. Bei den drei nächsten Eigenschaften bin ich mir nicht sicher, ob ich sie bei positiv oder bei negativ einordnen soll, besonders wenn ich auf das Leben dieser Person achte. Deshalb bekommen sie ein Plus und ein Minus. Diese Person ist nämlich risikofreudig und draufgängerisch. Sie ist melancholisch, attraktiv. Diese Person hat aber auch klare Schwächen. Sie ist zum Beispiel vorschnell, berechnend, launisch, depressiv, aufbrausend, treulos, unmoralisch, mörderisch, unkonstant. Diese Liste erhebt nicht den Anspruch, vollständig oder perfekt zu sein. Vielen von euch liegt es vielleicht schon auf der Zunge, um wen es hier geht. Ich möchte auch kein langes Ratespiel daraus machen. Die Rede ist vom harfenspielenden Hirtenjungen, auch bekannt als König und Dichter, Psalmist, Ehebrecher und Mörder, um einen Mann nach dem Herzen Gottes. Der eine oder andere mag sich vielleicht fragen, weshalb ich seine Eigenschaften so herausstreiche. Der Grund dafür ist eben, dass es unglaublich viel mit meinem Leben und vielleicht auch mit deinem Leben zu tun hat. Und ja, es gibt auch selten eine biblische Person, über die wir so viele detaillierte Informationen haben. Sowohl positive als auch negative, so viele Sonnen- wie auch Schattenseiten, so viel Rühmliches wie auch Verwerfliches. Wie wäre es wohl, wenn man mein Leben mal so richtig unter die Lupe nehmen würde? Ich meine nicht einfach so einen Lebenslauf an meiner Abdankung, der ja möglichst wohlwollend formuliert sein soll, sondern ein Bericht, der so ziemlich alles offenlegt. Auch das, was selbst meine Liebsten nicht wissen sollen, nicht wissen müssen oder vielleicht nicht wissen dürfen. Klar, wir wissen auch von David nicht alles, nicht jedes Detail. Aber wir lesen doch von einigen Situationen, die, wenn ich es wäre, bei mir rote Ohren zu folgen hätten. Das eine Ohr vielleicht rot vor Genugtuung, aber das andere würde ganz sicher rot vor Scham. Ich lade dich ein, in den nächsten Minuten mit mir anhand dieser Eigenschaften, die wir vorhin aufgezählt haben von David, durch sein Leben, aber auch durch mein und durch dein Leben zu streifen und ein paar Fragen aufzuwerfen. Ich möchte diese Eigenschaften nicht einfach nur so auflisten, um David damit einen Stempel aufzudrücken. Ich möchte sie mit euch konkret aufleben lassen. In Situationen aus Davids Leben eintauchen und mich inspirieren, herausfordern, konfrontieren und wer weiß, vielleicht sogar korrigieren lassen. Und natürlich dürfen auch ein paar Psalmworte nicht fehlen, wenn wir schon über den wahrscheinlich begnadetsten Psalmisten aller Zeiten sprechen. David war herzlich. Die Freundschaft zu Jonathan wird als Vorbild für wahre Freundschaft beigezogen, wo Vertrauen als eines der wichtigsten Elemente sichtbar ist. David und Jonathan vertrauten einander, obwohl die Umstände so alles andere als unkompliziert waren. Ja? Ich meine, Jonathan, der Sohn von Saul, der David nach dem Leben trachtete. In 1. Samuel 18, 1 bis 3 und Kapitel 20, Vers 41 wird deutlich, wie sehr sich Jonathan und David liebten. Es steht dort, sie liebten sich wie ihr eigenes Leben. Sie schworen sich ewige Freundschaft. Sie küssten sich und weinten. Wie pflege ich Freundschaften? spüren meine Freunde etwas von Herzlichkeit? David war talentiert. Ja, ich würde sagen, auch hochbegabt. Er war musikalisch, schrieb Gedichte, Psalmen. Er war Heerführer, Kämpfer, Kriegsstratege. Er war auch Hirte, Bären- und Löwenbezwinger. Wofür setze ich meine Talente ein? Wage ich, Neues und noch Unbekanntes zu entdecken? Oder gehe ich einfach immer denselben Trott? Ich weiß ja schließlich, was ich kann und was nicht. David war loyal. David hätte Möglichkeiten gehabt, seinen Verfolger Saul umzubringen. Aber er tat es nicht. Als Saul und Jonathan starben und David als neuer König ausgerufen wurde, hätten die Nachkommen Sauls keinerlei Anspruch mehr auf irgendetwas gehabt. Aber David ließ sogar Nachforschungen betreiben und fand so einen Sohn von Jonathan, der Mephibosheth. David vermachte ihm alle Felder, die vorher Saul gehörten, und ließ Mephibosheth täglich an seinem Tisch essen. Wie viel Loyalität bin ich bereit aufzubringen? Bin ich mit dem Minimum, mit dem, was man ja einfach fordert von mir, zufrieden? Oder mache ich auch mal einen Schritt mehr? Wie oft sage ich meiner Frau, dass ich sie liebe, ohne dass es eine bloße Erwiderung ist, weil sie es gerade vorher zu mir gesagt hat? David war motivierend. Er schaffte es immer wieder, die richtigen Leute um sich zu scharen, ob als Freunde, als Begleiter, als Beschützer auf der Flucht vor Saul, als Leibwache, als Berater, Kriegsleute und so weiter. David war sehr geschätzt. Einige seiner Psalmen sprühen so richtig vor Enthusiasmus und loben Gott mit fantasievollen Vergleichen. Hier zum Beispiel einige Verse aus Psalm 144. Von David. Gepriesen sei der Herr, er ist mein schützender Fels. Er lehrt meine Hände zu kämpfen und zeigt mir, wie ich die Waffen gebrauchen muss. Blumig, oder? Wie gut ist Gott zu mir, er meine Festung, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe, mein Erretter und mein Schild, der mich vor Bösem bewahrt. Er hat mich zum Herrscher über mein Volk gemacht. Herr, was ist schon der Mensch? Warum schenkst du ihm überhaupt Beachtung? Warum kümmerst du dich um ihn? Sein Leben ist vergänglich und gleicht einem Schatten, der vorüberhuscht. Herr, komm vom Himmel herab, berühre die Berge und sie werden Rauch ausstoßen. Schleudere deine Blitze, schieße deine Pfeile und jage die Feinden auf und davon. Strecke mir deine Hand von oben entgegen und reiße mich aus den tosenden Fluten. Rette mich vor der Macht der feindlichen Völker. Ihre Worte sind Lug und Trug. Selbst wenn sie schwören, lügen sie. Gott, für dich will ich ein neues Lied singen. Und auf der zehnseitigen Harfe dazu spielen. Denn du verhilfst den Königen zum Sieg und rettest auch deinen Diener David aus tödlicher Gefahr. Wenn du uns rettest, können unsere Kinder ungestört aufwachsen. Unsere Söhne werden stark und groß sein wie Bäume Unsere Töchter werden schön sein wie geschnitzte Säulen, die prächtige Paläste zieren. Unglaublich, was für Worte da David wählt. Meine Frage ist mein Verhalten so authentisch, also so echt, dass sich Personen in meinem Umfeld auch mal zu etwas Außergewöhnlichem motivieren lassen? Kann ich jemanden für eine gute Sache begeistern, jemanden anstecken, sich für die Gemeinde, also eigentlich für Jesus, zu engagieren? David war reumütig. Als der Prophet Nathan ihm sein Vergehen aufzeigte, bereute David, und zwar richtig. Auch wenn er vielleicht, ist eine Hypothese, auch wenn er vielleicht im ersten Moment Gott damit gnädiger stimmen wollte, um das angekündigte Unheil, also den Tod des Sohnes, den er mit Bathseba zeugte, abzuwenden. David war klar, dass es allein seine Schuld war, dass es zu dieser schlimmen Situation kam. Er bereute und akzeptierte die Konsequenzen. Aus dieser Situation schrieb er den Psalm 51, den wir gut kennen, mit dem bekannten Vers 12: O Gott, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wem gebe ich die Schuld für mein Versagen? Oder stehe ich dazu, dass es allein ich bin, der die Verantwortung zu tragen hat? David war mitfühlend. Die Nachricht von Saul und Jonathans Tod nahm David emotional stark mit. Er dichtete daraufhin ein Klagelied, das können wir in 2. Samuel 1, 17 bis 27 nachlesen. Wie zeige ich Mitgefühl? Begebe ich mich auch mal aus meiner Komfortzone heraus? David war von Gott geliebt. Es heißt über ihn, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. 1. Samuel 13, 14 oder Apostelgeschichte 13, 22. Weshalb sagt Gott das über David? Was machte ihn so besonders? Diese Frage möchte ich mitnehmen in den zweiten Teil der Eigenschaften von David, welche nicht so rühmenswert sind. Weshalb sagt Gott von David, ein Mann nach meinem Herzen? David war risikofreudig und draufgängerisch. Denken wir an die Höhle, in welche sich Saul zurückzog, um zu schlafen, und David dann einen Zipfel des Rocks abschnitt. Oder wie er die Schaubrote vom Priester Ahimelech holte und sie mit seinen Männern verspeiste. Andere sind gestorben beim Berühren. Und nicht zuletzt sei hier sein ungebändigter Wille erwähnt, gegen Goliath zu kämpfen. Ich meine, wenn das nicht risikofreudig und draufgängerisch in einem war, die Frage ist es ein Vor- oder ein Nachteil, risikofreudig und draufgängerisch zu sein? David war auch melancholisch. Dies kommt in einigen Psalmen zum Ausdruck, vor lauter Angst, Kummer und Frust, weil seine Existenz zeitweise akut bedroht war, zog es ihn in eine Abwärtsspirale, aus der ihn nur noch der Blick auf Gott als den starken Retter herausholen konnte. Hierzu möchte ich zwei Psalmen mit euch teilen, die aufzeigen, wie David es immer wieder schaffte, diesen Schnitt zu machen, von zu Tode betrübt, den Blick nach unten gerichtet und dann zack, Kopf hoch, den Fokus auf Gott gelenkt und er beschließt den Psalm voller Hoffnung und Zuversicht. Ein Lied von David mit einem tief gestimmten Saiteninstrument zu begleiten. Wir merken schon, es zieht herab. Herr, du lässt mich deinen Zorn spüren. Ich flehe dich an, strafe mich nicht länger. Hab Erbarmen mit mir. Herr, ich sieche dahin. Heile mich, denn ich bin am Ende meiner Kraft. Ich weiß weder aus noch ein. Herr, wie lange willst du dir das noch ansehen? Wende dich mir wieder zu, Herr, und rette mich. Hilf mir. Du bist doch ein barmherziger Gott. Wenn ich tot bin, kann ich dir nicht mehr danken. Wie soll ich dich denn im Totenreich loben? Ach, ich bin müde vom Stöhnen. Nachts im Bett weine ich, bis die Kissen durchnässt und meine Augen ganz verquollen sind. Daran sind nur meine Feinde schuld. Sie haben mich in die Enge getrieben. Und jetzt, ab Vers 9, der Blick geht nach oben. Ihr Verbrecher verschwindet, denn der Herr hat meine Tränen gesehen. Ja, der Herr hat mein Schreien gehört. Er nimmt mein Gebet an. Psalm geht noch weiter. Meine Feinde werden zu Tode erschrecken. Sie werden mit Schimpf und Schande überhäuft. Ehe sie damit rechnen, müssen sie die Flucht ergreifen. Dies Psalm 6. Ein zweiter Psalm. Ein Lied von David. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich von mir verborgen? Wie lange sollen noch Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tode geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Und jetzt wendet er den Blick wieder nach oben, Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben. Du, Herr, hast mir Gutes getan. Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, melancholisch zu sein? Wie steht es mit attraktiv? Offensichtlich war David attraktiv. Er war ein Charmeur in Sachen Frauen. Ob bei Bathseba oder Abigail, er konnte Frauen um den Finger wickeln und diese beiden waren ja nicht seine einzigen Frauen. Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, attraktiv zu sein? Weshalb sagt Gott von David, ein Mann nach meinem Herzen? Etwa weil er launisch war? Ja, zeitweise sogar depressiv anmutend. Wie oft bin ich launisch? Oder sogar depressiv. Hat Gott dies über David gesagt, weil er aufbrausend war? Wie oft bin ich das? Oder weil er treulos, ehebrecherisch, unmoralisch war? Wie oft bin ich das? gemäß Matthäus 5, 28. Da steht, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Liebe Männer, wer von uns ist kein Ehebrecher? Hat Gott so etwas über David gesagt, weil er mörderisch war? Uriah musste sterben, weil David sich immer weiter in die Vertuschungstaktik verstrickte. Und es kam auch vor, dass David jemanden töten ließ, ohne dass dies für uns so richtig nachvollziehbar wäre. Zum Beispiel der Bote, der ihm die Nachricht über Sauls Tod überbrachte. Wie oft bin ich mörderisch unterwegs, wenn es im Predigttext heißt, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, ihn Dummkopf nennt oder ihn verflucht, versündigt sich am Gebot, du sollst nicht töten. Weshalb sagt Gott von David, ein Mann nach meinem Herzen? Ich meine, David war doch so unkonstant. Auf der einen Seite der Kriegsheld, der Heerführer, ein starker Mann, Goliath-Besieger. David, der Herzliche, der Talentierte, der Loyale, Motivierende, Reumütige, Mitfühlende. Auf der anderen Seite der melancholische, launische, depressive, aufbrausende, treulose, ehebrecherische, unmoralische, mörderische David. Über all diese Eigenschaften haben wir uns nun Gedanken gemacht. Und trotzdem bleibt die Frage, weshalb sagt Gott von David, ein Mann nach meinem Herzen? Was macht ihn so besonders, dass Gott etwas so Wunderbares über ihn ausspricht? War es aufgrund von einer besonderen Tat oder einer ausgeprägten Eigenschaft? Kann es sein, dass Gott dies auch über dich und mich sagt? Eine Frau, ein Mann, nach dem Herzen Gottes? Ich glaube ja. Wie denn? Was muss ich tun? Wie muss ich sein? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel darin liegt, wie ich auf Gottes Rufen, auf sein Werben um mich, auf sein Anklopfen reagiere. David hatte keine weiße Weste. Er war genauso ein sündiger Mensch wie du und ich. David hat sich von Gott sensibilisieren lassen und korrigieren lassen. Er hat die Sünde bereut und die Konsequenzen daraus akzeptiert. David hat seine Energie Gott zur Verfügung gestellt und er gab Gas. Manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Kommt dir das bekannt vor? Trittst du auch manchmal zu viel und manchmal zu wenig aufs Gas? Nicht nur im Straßenverkehr. Gott ist in beiden Situationen an meiner Seite, bei zu viel und auch bei zu wenig, aber auch in allen Situationen, die dazwischen liegen. Die Frage ist, höre ich auf ihn? Lasse ich ihn sprechen und an mir wirken? Oder bin ich so überzeugt von meinem Weg, so beschäftigt mit mir und so vielem, dass ich ihn gar nicht wahrnehme? Sein Rufen, sein Werben, sein Anklopfen. eine Frau, ein Mann nach dem Herzen Gottes, bin ich immer dann, wenn ich ihm bewusst die Zügel meines Lebens überlasse, dann kann ich unter seiner Regie Vollgas geben. Zwischen Siegen und Versagen hin und her taumelnd, das ging nicht nur David so, sondern ich denke uns allen. Ich rufe dir heute zu, lass dich von Jesus berühren und sensibilisieren. Hänge deinen Karabiner bei Jesus ein. So bist du eine Frau, ein Mann nach seinem Herzen. Jesus Christus hat gesiegt und wir dürfen uns an ihm festhalten, festklammern, einhängen. Je mehr wir dies tun, umso näher sind wir am Herzen Gottes. Und übrigens, der Herr, ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Amen.